Ich würde gerne direkt in die nächste Diskussionsrunde jetzt gehen. Es mag gut sein, dass dort auch, obwohl die Überschrift dies nicht zugleich aufscheinen lässt, die Aspekte, die Herr Seuger gerade eben vorgetragen hat, noch einmal aufgenommen werden. Ich will nur den Diskussionsleiter vorstellen. Er selber wird die Diskussionsführenden dann hier Ihnen vorstellen, zunächst zu unserem Moderator. Es ist Herr Professor Dr. Ulrich Hamm, jetzt an der Universität Kassel tätig, und zwar seit 2003 macht er dies dort. Er ist den Insidern, die den Biomarkt und seine Entwicklung lange kennen, seit dem Beginn der 80er Jahre spätestens aufgefallen. Damals begann er seine Hochschullaufbahn in der Universität Hohenheim, Böckenhoff Hamm. Das waren die damaligen Namen, die da verbunden waren. Er hat frühzeitig sich mit dem Biosektor beschäftigt, die ersten Warenkörbe analysiert, Ende der 80er Jahre. Mancher erinnert sich da noch an Brombacher und Hamm, auch allgemein publiziert. Er ist dann nach Neubrandenburg gegangen, 10 Jahre dort an der Fachhochschule in Neubrandenburg, Professor für Agrarmarketing, und jetzt ist er zuständig für den Bereich Markt und Marketing an der Universität in Kassel. Also ein Fachmann auf seinem Gebiet, und wenn Sie sich in diesem Gebiet ja auskennen, was Sie alle kennen, dann kommen Sie an dem Namen nicht vorbei. Er übernimmt die Leitung der Diskussion hier unter dem Thema Zukunftsmarkt Bio-Lebensmittel, breites Sortiment versus Produktsicherheit, und er mag gleich erläutern, ob hier nicht doch ein Fragezeichen hin muss, weil es so mir zu imperativ erscheint. Aber das muss nicht jedem so gehen. Danke. Kommen Sie bitte.
Ja, zunächst mal vielen Dank, Ulrich, für die einleitenden Worte. Ich möchte gerne die anderen Teilnehmer hier auch noch sehen. Da sehe ich schon 2. Ah ja, prima. So, ich möchte vielleicht zunächst einmal, ich bin schon vorgestellt worden, dankenswerterweise von Kollegen Köpke, die anderen Teilnehmer hier vorstellen, wenn Sie eine Reihenfolge gefunden haben. Prima. Wir beginnen mit der Dame, Jeanette Hölscher-Schenke. Sie ist oder spricht hier auch für den Bio-Einzelhandel und ist vor allen Dingen seit Jahren in diesem Bereich engagiert und führt auch Fachmarkt, also nicht nur allgemeiner Lebensmittelhandel. Und dann gehen wir in der Gruppe weiter. Karl Haast, ein Urgestein des Biosektors, wenn man so will, seit über 30 Jahren schon in diesem Bereich tätig. Er hat vielfältige Aufgaben in Europa. Unter anderem ist er Berater seit, ich glaube, auch schon 30 Jahren oder über 20 Jahren von der belgischen Supermarktkette Delhaize. Und dann ganz außen Ralf Weishaupt. Ralf Weishaupt ist auch von vielen Erfahrungen im Handel geprägt, auch international, auch Import. Und er ist jetzt seit einiger Zeit Berater im Bereich Qualitäts- und Prozessmanagement tätig. Und dann direkt neben mir Volkert Engelsmann von EOSTA. EOSTA, einer der größten Bioimporteure im europäischen Raum, spezialisiert auf Frischobst und Frischgemüse. Und er steht hinter EOSTA, hinter seinem Handelsunternehmen, er ist dort Gründer und Geschäftsführer, steht noch Nature and More. Das wird er nachher noch kurz erläutern, was es damit auf sich hat. Eben eine Weiterentwicklung von auch Vertrauen für Importe. Gut, so viel zu den Teilnehmern. Dann lassen Sie mich kurz, ich glaube, die Einzelnen können sich auch setzen, wenn Sie möchten, lassen Sie mich ganz kurz ins Thema einführen. Wir haben heute Morgen gesehen, dass über die Fläche der Raum nur noch begrenzt ist, weitere Ausweitungen im Bio-Sortiment, im Bio-Bereich, was die Umsätze anbelangt, zu erzielen. Worüber wir heute Morgen noch nicht geredet haben, ist, auch im Naturkosthandel wachsen natürlich nicht nur die Flächen, sondern da steigen auch wieder einige aus. Das heißt also, so stark wächst die Fläche ganz sicher nicht mehr. Der Distributionsgrad für die klassischen Bioprodukte ist auch in vielen Bereichen, wie Herr Dr. Michels gezeigt hat, schon relativ hoch. Also, wo liegen die Zukunftspotenziale ganz eindeutig für den Biomarkt in einer Sortimentserweiterung? Und hier haben wir seit etwa 20 Jahren schon im Bereich immer wieder sehr kritische Diskussionen. Ganz früher hat das angefangen, kann man denn Haarmilch produzieren, kann man das Bioverbrauchern zumuten oder Öko-Weißbrot oder Toastbrot sogar. Diese Diskussionen haben wir längst überwunden, aber wir gehen immer einen Schritt weiter. Im Augenblick gehen die Diskussionen sehr stark darum, Erdbeeren, Bio-Erdbeeren im Winter aus Südafrika importiert. Kann das denn der Wunsch der Verbraucher sein? Ist das der Wunsch der Verbraucher? Was ist damit verbunden? Machen wir damit nicht vieles wieder der positiven Bilanz, die ansonsten Ökolebensmitteln zugeschrieben wird, wieder zunichte, wenn wir eben so weite Transportwege haben? Und was ist damit überhaupt an Glaubwürdigkeit auch für den gesamten Sektor verbunden? Das Glaubwürdigkeitsthema zieht sich ja auch durch diese gesamte Veranstaltung hindurch. Also wir wollen der Frage nachgehen, aus den unterschiedlichen Blickwinkeln, ist eine Sortimentserweiterung wirklich in allen Bereichen sinnvoll? Gibt es Bereiche, wo wir sagen müssten oder wollen einige Teilnehmer auch, halt, hier ist eine Grenze, das sollten wir im Bio-Bereich nicht machen. Wir brauchen ja nicht alles machen, was im konventionellen Bereich ist. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, wenn wir das Sortiment ständig erweitern, um alle Obst- oder Gemüseprodukte, die zu irgendeinem Zeitpunkt von irgendeinem Land angeboten werden, dann ist auch die Frage, wie glaubwürdig sind diese Produkte? Wir hatten vorhin die Frage, wie zuverlässig ist die Importsicherung der EU? Können wir wirklich allem und jedem Bio vertrauen, was wir aus aller Welt heranbekommen? Die Ananas aus der Elfenbeinküste, die Erdbeeren aus Südafrika oder Sesam aus Indien oder Gemüse, TK-Gemüse sogar aus China. Ist das alles wirklich noch im Bio-Sektor vertretbar? Können die Einzelhändler sicher sein, dass sie dann auch wirklich Bio erhalten, wenn das über viele Hände und weite Strecken transportiert worden ist? Dazu möchten wir hier jetzt im Einzelnen diskutieren. Und ich würde gerne ganz hinten anfangen, wie es die Marketing-Sichtweise entspricht, nämlich beim Kunden. Und wer sitzt am nächsten am Kunden? Natürlich der Einzelhandel. Und würde Ihnen gerne das Wort geben, wo liegen aus Ihrer Sicht die tatsächlichen Kundenwünsche, die Wünsche Ihrer Kunden? Ist das diese breite Palette? Ist das wirklich Erdbeeren im Winter, Tomaten oder Kopfsalat zu jeder Jahreszeit? Und wenn, wie können Sie sicherstellen und Ihren Kunden glaubwürdig machen, dass das auch alles wirklich Bio ist?
Ja, erstmal guten Tag zusammen. Dazu muss ich vorausschicken, wir haben 4 konventionelle Lebensmittelmärkte und die haben wir schon, nicht unter meiner Führung, seit 75 Jahren. Dazu kam vor 3 Monaten ein Biomarkt. Der Grund hierfür war, dass wir unser Sortiment tatsächlich erweitern wollten und die Bioabteilung in unserem konventionellen Markt zumindest an einem Standort nicht mehr unterbringen konnten. Wir wissen, dass wir da entgegen, sage ich mal, der Entwicklung laufen, die ja eher in die Richtung geht, dass man die Bioartikel zuordnet zu den konventionellen Artikeln. Das machen wir in einem anderen, in dem größten Markt, auch mit Erfolg. Ich will mal ausholen, Bio gab es bei uns schon immer, weil wir uns aus dem Feinkosthandel entwickelt haben. Also Bio war irgendwo bei uns immer so Begriff für die Qualität der Lebensmittel. Und unter diesem Begriff verkaufen wir das auch. Das ist bei uns eben die spezielle Situation. Das heißt, zu uns kommen wenig Kunden, die jetzt genau wissen wollen, ja, hier dieser Bio-Apfel kommt aus Südafrika, Sagen Sie mir da mal was zu. Also diese Kunden haben wir in den konventionellen Märkten eher weniger. Es ist grundsätzlich mehr geworden von den Bioartikeln. Wir haben, wie gesagt, also ich denke, dass unsere Regalmeter sich in den letzten 3 bis 4 Jahren ungefähr verzehnfacht haben in den konventionellen Märkten. Ich glaube, dass wir mit der Bioberatung vom Personal her nicht so gut liegen wie im Naturkostfachhandel, und all das war auch ein Grund dafür, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einen Biomarkt. Ich kann Ihre Frage, also das merken Sie schon, nicht so ganz eindeutig beantworten, weil das jeweils vom ganz speziellen Markt abhängt und vom ganz speziellen Standort abhängt, was die Kunden wünschen. Also die Kunden im konventionellen Markt, die wollen bei uns Qualität kaufen, das ist zunehmend auch gleichbedeutend mit Bio. Die reagieren auch auf das Bio-Siegel und die finden es auch toll, dass wir einen regionalen Obst- und Gemüselieferanten haben, aber die kommen jetzt nicht mit weltanschaulichen Fragen zu uns, sag ich mal so. Im Biomarkt sieht das ein bisschen anders aus. Also da sind wir 100% fachhandelsmarkentreu und da ist das dann auch verbandskontrolliert und da haben wir auch die 1A-Beratung dazu. Deswegen würde ich sagen, dass es bei uns so ein bisschen zweigeteilt ist. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
Darf ich vielleicht noch mal ganz kurz nachhaken? Gibt es diese Kundenwünsche, Frühkartoffeln im Februar aus Ägypten auch aus Bioproduktion zu bekommen oder Erdbeeren im Winter?
Im konventionellen Markt muss ich leider sagen, ja.
Und im Biomarkt?
Nein.
Die gibt es nicht, diese Wünsche?
Vielleicht sind da einzelne Nein, größtenteils würde ich sagen nein. Also da sind die Leute wirklich, also kaufen die auch bevorzugt die saisonalen Produkte. Das sind wirklich zwei ganz unterschiedliche, das ist meine Erfahrung, ganz unterschiedliche Zielgruppen, Käufergruppen, die man da hat, und die im konventionellen Markt Bio einkaufen, das sind andere Kunden als die bei uns im Biomarkt Bio einkaufen, wobei der Biomarkt wirklich direkt nebenan ist und ganz offensichtlich auch von uns betrieben wird. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge.
Dankeschön, ja. Karl, du sitzt dann als Nächster dran, was den Handel anbelangt. Du bist sehr viel in Europa unterwegs, nicht nur für Delhaize. Wie siehst du diese Frage?
Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob die Kundschaft, die breite Kundschaft, nicht auch die Frühkartoffeln aus dem Mittelmeerbereich kaufen will. Für mich sind die Beschränkungen, die wir im Bio-Bereich zu betrachten haben, dieser Wertewandel, wovon gestern gesprochen worden ist, also gesund, Genuss, gerecht und glaubwürdig. Und ich möchte mal eine weitere Bogen spannen. Heutzutage leben wir in einer offenen Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft. Ob sie so frei ist, lassen wir in der Mitte. Und da ist die Kreativität, die Innovation von jedem Einzelnen und jedes Unternehmens maßgebend. Und das soll auch so sein. Auch Bio soll sich der Modernität widmen. Aber nur als diese Kreativität wirtschaftlich, sozial und umweltverträglich ist. Was passiert anders, denn diese Kreativität und persönliche Verantwortlichkeit und das Erzeugen von superioren Gewinnanteilen steht auch in der Mission Statement von der Lehman Brothers Bank, der uns jetzt fast eine internationale Finanzkrise noch verschlimmert. Ne? Also wir müssen das anders gestalten in unserem Biobereich. Und da mache ich mir Sorgen. Wir werden immer mehr mitgesogen in der Tendenz von billiger, mehr vom selben, weniger Rechtfertigkeit und weniger Solidarität. Mehr in die Richtung von Homo economicus. Ein Beispiel: in Belgien, die größte konventionelle, herkömmliche Bäckerei, Großbäckerei, industrielle Bäckerei, beliefert alle Supermärkte in Belgien. In sein Brot, bei der Herstellung seines Brots, werden kaum noch Brotverbesserer, Enzyme, Fette und so weiter verwendet. Bei den Biobäckereien sehe ich immer mehr das Umgekehrte. Enzyme, Fette und so weiter, indem sie jetzt auch bio vorhanden sind. Also wir müssen aufpassen mit dem, was wir machen, um sicher zu sein, dass wir diese Werte, diese Verantwortung, diese Originalität handhaben können.
Heißt das, das Sortiment sollte kleiner sein?
Das Sortiment soll breit sein, aber nur in den Fällen, wo wir diese Gegebenheiten wahrmachen können. Und das können wir in den meisten Fällen. Das braucht nur eine Anstrengung. Man muss sich also auseinandersetzen, mit wem kann ich eine Kette aufbauen, mit welchen Herstellern kann ich arbeiten und so weiter.
Also breit, aber anders.
Breit, aber anders.
Gut. Dann möchte ich gerne zu Herrn Weishaupt kommen. Herr Weishaupt hat sehr langjährige Erfahrung im Handel. Und die Frage ist dort auch immer bei der Rohstoffbeschaffung gewesen. Wir wollen ein breiteres Sortiment. Wir brauchen immer weiter noch Zutaten und Rohstoffe. Und die gibt es bei uns zum großen Teil nicht. Da geht es dann auch um solche Fragen wie Sesam oder andere Produkte, die hier nicht erzeugt werden. Wie sieht das jetzt ein Unternehmensberater? Was empfiehlt er seinen Unternehmen, wenn dieser Wunsch an ihn herangetragen wird? Wir brauchen mehr Rohstoffe, wir brauchen andere Rohstoffe. Welche Sicherheitslinien müssen dann eingezogen werden, um das Zweite, was hier bei uns vorne noch im Thema steht, nämlich die Produktsicherheit mit einzubeziehen?
Gut, also es ist ganz wesentlich, ich empfehle als erstes, die Qualitätssicherung beginnt bei der Produktentwicklung. Ja. Sie können sich ein riesengroßes Eigentor schießen, indem Sie eine Produktentwicklung machen und nehmen Rohstoffe, die nicht in gesicherter Qualität dauerhaft zur Verfügung stehen. Dann haben Sie nämlich das Problem, Sie setzen sich selber unter Druck. Das heißt, als erstes muss im Bereich der Produktentwicklung aufgepasst werden. Als zweites ist immer die Frage, welche Produkte nehme ich tatsächlich in den Handel? Und wenn ich ein Produkt in den Handel nehme, mit einem Herkunftshintergrund, ja, dann kann ich meinem Kunden glaubhaft versichern, durch entsprechende Möglichkeiten, durch Witterungsbedingungen kann ich jetzt nicht liefern. Aber wenn ich Sesam ohne Herkunftsnachweis in den Handel bringe und bin dann eben nicht mehr lieferfähig, weil ich ein Rohstoffproblem habe, dann zeigt das für das Unternehmen ein riesiges Problem auf, nämlich, dass sie ihre Rohstoffsicherung nicht unter Kontrolle haben. Deshalb gebe ich als erste Empfehlung, bevor Sie ein Produkt sichern, mindestens 2 bis 3 Rohstoffquellen zu haben. Und diese Rohstoffquellen so intensiv zu sichern, und zwar erstmalig, dass Sie sich anschauen, mit welchen Gefahrensituationen haben Sie zu tun, mit welchen Risikopotenzialen, wer ist eventuell noch am Markt tätig, könnte Ihnen die Rohware abspenstig machen, und dann kriegen Sie entsprechende Sicherheit. Das geht aber ganz, ganz kontraproduktiv gegen sozusagen die Marktmacht. Ja? Also wenn es wir nicht machen, dann macht es jemand anders. Und so setzt sich die Branche eigentlich immer mehr unter Druck, indem es die einen probieren, diese Rohstoffe zu handeln, und die anderen eben sagen, ja, ich traue es mir jetzt noch nicht zu, die Rohstoffquelle ist noch nicht sicher, wobei ich sicher immer in dem Augenblick verstanden will als die Mengenverfügbarkeit. Ja? Also nicht sicher in dem Sinne, die Qualität ist noch nicht gesichert. Ich gehe davon aus, dass in dem Augenblick, wo eine Qualität eine Marke hat, dass die eigene Qualitätssicherung so bedacht ist, dass wirklich die Rohstoffqualität sichergestellt ist.
Wobei die Frage noch im Raume steht, Sortimentserweiterung um Einzelbestandteile, ja, und zu welchem Preis, das ist noch nicht so ganz eindeutig herausgearbeitet, kaufen wir uns tatsächlich eine größere Unsicherheit ein, wenn wir eine breitere Palette anbieten wollen?
Ich habe mir das Thema genau angeschaut, und ich kann da eigentlich nur sagen, wenn ich eine breite Produktpalette habe, muss ich entweder bereit sein, in der Qualitätssicherung sehr viel Geld auszugeben. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kaffeeröster. Die Kaffeeröster mögen es mir nachsehen, wenn ich sage, die Qualitätssicherung ist relativ einfach. Ja. Aber ich habe eben nur den Kaffee. Ich habe nur in Anführungszeichen ein paar Rohstoffgebiete, wo ich den Kaffee kriege, 5, 6, 7, 8. Nehmen Sie jetzt einen Vollsortimenter, der hat 200-300 verschiedene Rohstoffe. Er hat viel, viel kleinere Problematiken, wo er dann absichern muss. Und das Ganze heißt ganz klar, ein breites Produkt, breites Produktpalette ist automatisch höheres Risiko, ja. Oder extrem orbitant gestiegene Kosten. Ja. Wenn ich eine kleine Menge absichern will, muss ich vor Ort sein, muss das anschauen, muss die entsprechende Analytik machen, muss einen zweiten aufbauen, um dann eben Sicherheit zu haben. Und das geht ganz, ganz klar auf die Sicherheit und geht auf die Marge. Und das ist das Problem der Branche, weil sich ganz wenige konzentriert haben. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf den Fachmarkthintergrund, es war einfach nicht möglich, dass man sich nur auf ganz wenige Produkte konzentriert haben. Nehmen Sie die Hersteller. Ein Hersteller vor 10 oder 15 Jahren, der hat riesengroße Mengen erzeugt im Verhältnis zu der Menge, die über den Fachmarkt abgesetzt werden konnte. Ja, da mussten sie automatisch in die Breite gehen. So ist sozusagen diese Breite entstanden aus der Notwendigkeit, um die Lieferwege bedienen zu können.
Volkert, wir haben, oder du hast in deinem Unternehmen einen Weg gegangen seit vielen Jahren der persönlichen Beziehung, auch der Bindung zwischen dem Erzeuger, auch wenn er noch so fernab ist in dieser Welt, und dem Verbraucher hier. Zunächst mal, bevor wir noch dann in die kritischen Fragen reinkommen, wäre es, glaube ich, ganz interessant, ich weiß nicht, wie viele der Teilnehmer den Hintergrund kennen, was eigentlich Nature and More ausmacht und was die Unternehmensphilosophie ist, weil die ist doch schon ein bisschen was anderes, wie wir das normalerweise im Markt finden. Und dann gehen wir gezielt in die Fragen rein.
Ja, danke schön. Danke für die Frage, Uli. Ich weiß, du hast Vertrauen, aber die hier so sitzen, Holländer, längerer Lulatsch-Holländer und dann noch Händler dazu, also ich kann mir gut vorstellen, dass da eine Menge kritische Fragen leben. Besonders wenn man aus Übersee importiert, und das machen wir, jede Menge. Wir fliegen nichts ein, das ist das erste Märchen, das ich gerne entkräften möchte. Deswegen machen wir auch keine Erdbeeren aus Südafrika. Weil die würden das nicht überleben. Wir führen aber wohl jede Menge Äpfel und Birnen und Orangen und Mangos und Ananas ein aus jeder Weltenecke. Und das ergibt also lange Entfernungen, nicht so sehr in Kilometer, sondern auch im Bewusstsein. Es gibt also die Bewusstseinsbrücke, die zu überbrücken ist zwischen Erzeuger und Verbraucher, ist größer. Und dafür haben wir Nature More eingeführt, indem wir jedes Produkt einen kleinen Sticker geben, und da steht eine Zahl drauf und eine Website, naturemore.com, und wenn man die eingibt, dann trifft man dem Erzeuger, man sieht die Einmaligkeit seiner Arbeit, man kann mehr in Erfahrung bringen, über was er dort alles macht, aber wir veröffentlichen auch ein unabhängig auditiertes oder kontrolliertes Ranking, eine Art Note für die ökologische Qualität und die soziale Qualität. Und damit, wenn man die Frage stellt, wie steht es eigentlich mit den Werten, wie steht es mit der Integrität und mit dem Vertrauen, dann ist unser Slogan Vertrauen durch Transparenz, macht das Produkt wieder zurückverfolgbar, transparent, besonders wenn es um den Ursprung geht und den ökologisch und sozialen Kontext, in dem das Produkt erzeugt wurde. Bestandteil dabei ist auch eine Full Life Cycle Assessment aller Greenhouse Gases, wie heißen die auf Deutsch?
Klimaschädliche Gase,
ja. Ja, solche Gase. Und wir kompensieren diese Emissionen durch sektorinterne Kompostprojekte, also Emissionsrechte, Kyoto-Protokoll zertifizierte Emissionsrechte, die der biologischen Landwirtschaft entsprechen. Und das Ganze, also die Analyse der Treibhausgase entlang der Wertschöpfungskette und die Emissionsrechte wurden beide von TÜV zertifiziert. Und damit haben wir, die meisten unserer Produkte sind also auch klimaneutral. Also der mündige Verbraucher ist sehr gut in der Lage, selbst eine Entscheidung zu treffen, ob er Übersee importieren will, haben will oder nicht. Nur man muss ihm wohl die Information geben, damit er auch eine informierte Kaufentscheidung treffen kann. Und die geben wir ihm gerne.
Ja, also vielen Dank erstmal für die Vorstellung. Jetzt aber zu der Kernfrage. Produktsicherheit über persönliche Beziehungen. Wie lässt sich das in einem so stark wachsenden und großen Markt überhaupt noch sicherstellen? Was passiert denn, wenn jetzt die Einzelhändler schreien, die Manko reichen nicht, ich brauche mehr? Wie wird der Markt weiterentwickelt? Und wie, ich meine, da brauchen wir ja hier, es geht nicht um Kollegen Schelte, aber es geht ja natürlich auch darum, als Anbieter sieht man ja auch, dass andere manches anders machen. Das heißt also, wie kann tatsächlich sichergestellt werden, dass die Mango in knappen Zeiten auch noch, oder die Papaya auch noch bio ist? Was kann man sich da einfallen lassen über diese persönlichen Beziehungen hinaus?
Rückverfolgbarkeitssysteme, die es dem, nicht nur dem Einzelhändler oder demjenigen, der einkaufen muss, sondern auch schlussendlich dem Verbraucher ermöglichen, den Ursprung des Produktes zurückverfolgen zu können und auch ein Urteil fällen zu können über die Integrität. Ich denke, das größte Problem in der Landwirtschaft und im Foodmarkt überhaupt ist Anonymität als Folge von der Globalisierung. Es ist nichts gegen Globalisierung, aber es ist vieles gegen die Anonymität und besonders die ökologische und soziale Ausbeutung, die über diese Anonymität mit in den Markt reinkommt. Und Individualisierung der Wertschöpfungskette ist also das Hauptfazit unseres Unternehmens. Und wie andere das machen, darüber finde ich es immer schwierig, ein Urteil zu fällen.
Okay. Ja, Karl?
Ich würde es umdrehen. Wie ist es möglich, um die Integrität von Produkten zu gewährleisten, nur auf Basis von Zertifikate, sagen wir, ohne diese persönlichen Kenntnisse? Ich kenne einige der größten Spieler, sowohl in den Vereinigten Staaten als in Europa, die sagen, wir müssten sofort mit Bio aufhören, als wir nicht in die ganze Welt reisten, wenigstens einmal pro Jahr, bestens zwei, und diese Leute begegnen, denn auf den reinen Zertifikaten kann man sie nicht länger stützen. Ich bin sicher, wir kommen nachher darauf zurück.
Ja.